Und diese Bibel wollen wir öffnen, damit Gott geehrt wird und wir herausgefordert werden, auf Gott zu hören. Das ist unser Anliegen. Wir hören auf sein Wort. Er spricht zu uns und darum wollen wir ihn auch bitten. Herr, danke für dein herrliches Wort. Danke für dein fehlerloses, unfehlbares, irrtumsloses, kraftvolles Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns doch durch dein Wort. Sonder uns ab für dich. Errette uns durch den Glauben an dein Wort. Überführe uns Kraft deines Wortes. Korrigiere uns anhand deines Wortes. Und leite uns auf rechten Wege, weil wir dein Wort als unsere Richtschnur nehmen. Es ist ein Licht auf unserem Wege und dafür danken wir dir vom Herzen. Rede du auch heute Nachmittag zu deiner Verherrlichung, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe mir für heute Nachmittag einen Text aus dem Jakobusbrief ausgewählt. Der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus hatte ein großes Anliegen, das einem jeden Prediger auf dem Herzen liegt. Er möchte, dass die Kinder Gottes in Gottes Wegen wandeln, in seiner Weisheit. Gleichzeitig möchte er auch, dass nicht irgendjemand den Weg verpasst, dass jemand irrtümlicherweise annimmt, er wäre ein Kind Gottes, wenn er das doch wirklich nicht ist. Und das war das große Anliegen, das Jakobus verfolgte. So wie sein Halbbruder, der Herr Jesus Christus, das Unkraut von dem Weizen unterscheidet und unterscheiden wird, so möchte auch Jakobus die klare Trennung deutlich machen zwischen dem Ungläubigen, dem Gottlosen und dem Gläubigen. Zwischen dem, der Gott nicht kennt und dem, der Gott kennt. Das grundsätzliche Ziel von Jakobus ist in den letzten beiden Versen seines Briefes in Kapitel 5 und den Versen 19 und 20 zu finden. Das ist Jakobus 5, die Verse 19 und 20. Da heißt es, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, übrigens, das Wort Brüder wird als ein Beiname gebraucht für die Juden, die sich einander kannten, die nannten sich Brüder. Nicht notwendigerweise nur, weil sie Glaubensbrüder waren oder weil sie Wiedergeborene waren, sondern Juden und Israelis nennen sich Brüder, weil sie sich einander nahestehen in dieser Nation. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jemandes Seele vom Tode zu erretten bedeutet, ihn zur Errettung in Jesus Christus zu bringen. In Kapitel 3, Vers 13 warnt Jakobus deshalb von der weltlichen Weisheit religiöser Menschen. Sie besitzen Weisheit, die nicht von oben, die nicht von Gott kommt, sondern sie haben eine irdische, sinnliche, teuflische Weisheit. Und solche irdische Weisheit produziert bittere Eifersucht und ist auf Eigennutz ausgerichtet. Solch irdische Weisheit bringt Zerrüttung und sie bringt jede schlechte Tat hervor. Solch dämonische Weisheit bezeugt demjenigen, der sie besitzt, dass er ein Feind Gottes ist. Nun, in dem Text, den ich gewählt habe, aus dem Kapitel 4, die Verse 7 bis 10, da spricht Jakobus die Religiösen an, die ihre notvolle Situation erkannt haben und an sie ergeht deshalb eine Einladung zum rettenden Glauben. Hoffentlich erkannt haben, muss ich dazu sagen. Ohne Zweifel ist dieser Text auch eine Warnung an alle Gläubigen. Er ist eine Warnung, sich der weltlichen Dinge, die das Kind Gottes immer wieder umstricken, zu entsagen, Wir können alle temporär in einer Art von Sünde verstrickt sein. Aber der Text ist primär, der Schwerpunkt ist primär der Aufruf an alle, die für sich rettenden Glauben beanspruchen, diesen aber tatsächlich nicht besitzen. Nun lasst mich diesen Text lesen aus Jakobus Kapitel 4 und ich lese die Verse von Vers 1 an mit, also den ganzen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 10. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, die etwas besseren Texte sagen nur, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass ihr die Freundschaft mit der, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Begehren oder Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jetzt ab Vers 7, der Predigttext. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Soweit der Text. Nun, der Schlüssel für das Verständnis dieses Textes liegt in einem einzigen Begriff in Vers 8. Schaut einmal, was dort für ein Wort steht. Da steht das Wort Sünder. Jakobus Kapitel 4 ist das, die Verse 7 bis 10. Dort Sünder ist ein Begriff des Seins und wird von der Bibel für Nichtchristen oder für Gottlose gebraucht. Gottes Wort ist sehr klar, was die Errettung von Menschen betrifft. Gott erwählte in seiner Erhabenheit den Menschen zur Errettung. Paulus schreibt es sehr deutlich im Epheserbrief. Ihr kennt diese Stelle in Kapitel 1 und Verse 4 und 5 heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Römer 8, Vers 29 sagt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Nun, obwohl Gott sehr klar bestimmt, wer errettet wird, wird jeder Mensch überall genauso klar auch aufgefordert, Buße zu tun. Buße zu tun ist sogar was? Ein Befehl. In Apostelgeschichte Kapitel 17 und Vers 30 heißt es sehr deutlich, nun hat Gott zwar über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. 2. Petrus 3, Vers 9 ebenso. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Buße ist eine Forderung und ein Wunsch Gottes. Wir lesen in 1. Timotheus von Gottes umfassender Gnade, dass er will, dass alle Menschen von jeder Art Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass es durch die ganze Schrift hindurch immer wieder Aufrufe zur Umkehr, zur Buße gibt. Du kannst nicht sagen, oh, Gott erwählt, lass uns dabei bleiben. Gott erwählt sowieso, er rettet sowieso, wen er will. Nein, wir rufen zur Buße auf. In 5. Mose, Kapitel 30 und Verse 19 und 20 ergeht auch so ein Ruf. Da heißt es, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun, damit du lebst, du und dein Same, indem du Jahwe, dein Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das Jahwe deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Ebenso durch Jesaja geht ein Ruf. In Jesaja 55, die Verse 6 und 7 heißt es, sucht Jahwe, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu Jahwe. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was für ein wunderbarer Aufruf, ein dringlicher und doch ein gnädiglicher Aufruf. Und unser Herr Jesus versprach in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Später in Kapitel 16 im Matthäus-Evangelium sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus Befehl und den Missionsbefehl kennen wir alle aus Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er sagte, in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und ihr Lieben, das taten die Jünger auch. Preist den Herrn, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Sie waren gehorsam. Wir lesen von Paulus und Silas in der Begegnung mit dem Kerkermeister von Philippi, dass sie ihm sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Paulus schreibt deutlich an die Römer in Kapitel 10. Und man kann es nicht deutlicher sagen als das in den Versen 9 und 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Überall sehen wir diese Aufrufe zum Glauben und selbst am Ende der Schrift in der Offenbarung kommt ein letzter Aufruf in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ihr Lieben, diese große Gnade Gottes, die sehen wir auch in Jakobus 4 und dort in Vers 6. Es ist die rechtfertigende, es ist die heiligende, es ist die verherrlichende Gnade der Errettung. Es ist die göttliche, die souveräne, liebende, unverdiente Gunst, die Gott dem Sünder freigebig, unverdientermaßen zukommen lässt und selbst eingreift. Ihr Lieben, diese Gnade erfährt der Mensch, wenn er sich im Vertrauen an Gott wendet und seinen Sohn Jesus Christus als seinen Retter annimmt. Diese Gnade ist größer als das Begehren und das Böse, der böse Eifer der Menschen, heißt es dort in den Versen 5 und 6. Diese Gnade ist größer als die Macht der Sünde. Diese Gnade allein kann den inneren Konflikt und die Feindschaft, die zwischen Mensch und Gott besteht, besiegen und auch die Konflikte, die untereinander auftreten. Nun, die Verse, die wir heute Nachmittag betrachten wollen, geben uns wichtige Elemente wieder, wie der Sünder auf den Bußruf Gottes reagieren soll. Und wirklich, was es wirklich ist, ist, diese Verse zeigen uns das Wesen der wahren Demut. Jemand, der sich demütigt, wird in diesen Versen zusammengefasst. Diese Verse 7 bis 10 zeigen uns, wie der Sünder reagieren muss, damit er wirklich gerettet ist. Und ihr Lieben, die von Jakobus aufgeführte Liste von Befehlen, das ist keine Art von Rettungsformel. Sie ist nicht eine Liste, die von Sündern genau in dieser Reihenfolge eingehalten werden muss, um errettet zu werden. Nein, sie enthält vielmehr die wichtigen Aspekte der Forderungen Gottes für deine und meine Errettung. Und wir fragen deshalb mit Jakobus, und das ist mein Thema, worin besteht deine einzige Chance, zu Gott zu kommen? Worin besteht deine Chance? Und es ist die einzige Chance, zu Gott zu kommen. Oder mit anderen Worten, wie kannst du errettet werden? Wenn du erkannt hast, dass dein Glaube durch dämonische Weisheit, bittere Eifersucht, Eigennutz gekennzeichnet ist, dann ergreife die Gelegenheit, zu Gott zu kommen. Deine Chance liegt erstens, schaut in Vers 7, die erste Hälfte, liegt in deiner vollständigen Unterwerfung. Sie liegt in deiner vollständigen Unterwerfung. Da heißt es, unterwerft euch nun Gott. Und dieser Begriff Hypotasso müsste uns eigentlich langsam einigen von euch bekannt sein, ist hier ein Begriff, der griechische Sinn ist in erster Linie ein militärischer Begriff der Unterstellung, des Unterordnens, des sich Unterwerfens. Niemand kann gerettet werden, es sei denn, er unterwirft sich Gott völlig. Jemand, der sich über das von Gott Gesagte hinwegsitzt und nicht bereit ist, die Knie zu beugen, der kann nicht errettet sein. Übrigens ist dieser ganze Abschnitt bis Vers 10, nochmals, ein Abschnitt der Demütigung des wahren Gläubigen vor Gott. Und diese Demütigung ist bei Gott erforderlich, denn unser Gott geht nicht auf einen Handel für das ewige Leben ein, sondern er fordert die ganze Zuwendung des Menschen, deine ganze Unterwerfung. Und er will, dass sich Sünder ihm unterwerfen, sodass sie nicht weiterhin in ihrem Eigenwillen leben. Nun heute und leider selbst in evangelikalen Kreisen wird oft eine andere Botschaft vermittelt. Man glaubt dort, dass man Jesus nur als Retter annehmen muss, aber dass du ihn nicht wirklich als deinen Herrn annehmen musst. Du musst dein Leben nicht verändern. Nimm ihn doch erstmal als Retter an und später, wenn du dann irgendwie noch Freude daran hast, dann kannst du ihn zu deinem Herrn machen. Das gibt es in der Schrift nicht. Jesus ist beides. Er ist Herr und er ist Retter. Und du kannst ihn nicht heilen. Du nimmst ihn so, wie er ist. Nun, ähnlich täuschende Worte hört man aber heute in manchen evangelikalen Lagern. Aber diese Ausführungen oder diese Aussagen führen Menschen in die Irre. Sie sind falsch. Sie sind wirklich ein verkehrtes Evangelium. Gott bietet wohl seine Gnade an, aber er fordert auch eine echte Umkehr. Er erwartet nichts weniger als eine lebensverändernde Buße. Und jeder, der das Evangelium richtig versteht und unter der Last seiner Sünde vor dem Kreuz Jesu seine Knie beugt, wird das auch aus Dankbarkeit dem Herrn Jesus geben. Er wird ihm sein ganzes Leben anvertrauen, sich ihm völlig unterwerfen. Aber überall, wo das nicht geschieht, findet keine wahre Buße statt, gibt es kein neues Leben. Und genau das ist heutzutage das größte Problem in dem sogenannten Christentum. Es gibt so viel religiöse Menschen, die sich sogar emotional zu einer Bekehrung bewegen lassen. Aber letztlich sind sie nicht Menschen auf dem Weg der Errettung, auf dem Weg, der zu Gott führt. Lieben, es gibt keine Annäherung zu Gott, keine Errettung, wenn es nicht zu einer tatsächlichen Umkehr und totalen Unterwerfung gekommen ist. Und wie kann das sein, dass das bei so vielen Leuten der Fall ist? Sicherlich, weil man sein eigener Herr bleiben möchte. Viele Menschen wollen sich nicht unterwerfen. Die möchten ein bisschen Religion, ein bisschen religiöses Gefühl dazu mischen. Oh ja, das ist in Ordnung. Was noch schrecklicher ist, und das gilt uns allen jetzt, Menschen haben nur das halbe Evangelium gehört. Man hat die Verkündigung des Evangeliums verstümmelt. Man schneidet was ab, damit es dem anderen ja nicht so schwer fällt, zum Glauben zu kommen. Das geht nicht. Denn ein wesentlicher Gesichtspunkt in dem Aufruf zur Nachfolge Jesu ist das, dass du dich selbst aufgeben und dich Gott völlig unterwerfen musst. Ihr Lieben, ich sage das zwar mit ernster Miene, das ist eine freudige Sache, wenn du dich ihm unterwerfst. Wir haben einen guten Herrn. Trotzdem ist es schrecklich, dass es nicht gepredigt wird. Eine Unterwerfung besagt, dass du bereit bist, den Forderungen Gottes nachzukommen und nicht irgendwie in der Bibel Dinge heraussuchst und so, ja, das möchte ich haben, dies möchte ich noch haben und das gefällt mir nicht und jenes gefällt mir nicht und dies nehme ich wieder. Nein, du sagst, Gott, was immer du willst, das werde ich tun. Und was du denkst, das werde ich denken. Eine Unterwerfung besagt, dass du nicht mehr dich selbst leben, sondern deinem Herrn und Retter dienen willst. Und im Zusammenhang mit dieser Jakobusstelle bedeutet das, dass der Sünder von seinem Eigennutz, seinem Eigenwillen loslässt und von einem Hörer zu einem Täter des Wortes wird. Das spricht Jakobus früher an in seinem Brief. Nun, im Zusammenhang für dich bedeutet das, dieses Tun, dieses Hörersein, heißt nicht, ich tue mal was für den Herrn, wenn ich will, sondern das ist ein Seinsausdruck. Ich bin ein Christ, ist ein Täter des Wortes. Wenn du nicht Täter bist, dann ist dein Glaube ein falscher Glaube. Das macht Jakobus sehr deutlich. Es bedeutet, dass der Sünder auch von dem Streit und dem Krieg mit Geschwistern der Gemeinde ablässt, vermeintliche Geschwister. Gleichzeitig bedeutet es, dass er der Freundschaft mit der Welt absagt. All diese Forderungen sind heute genauso wichtig wie auch damals für die verstreuten Juden und diejenigen, die sich als Christen bezeichneten, vielleicht schon, das taten sie noch nicht, das taten sie ja erst durch die Gemeinde in Antioch, aber die, die sich zu Christus bekannten. Jakobus war der erste Brief, der geschrieben wurde in der neutestamentlichen Zeit. Und diese Forderungen waren wichtig. Dieser Brief ging an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung waren. Jakobus schrieb vermutlich an die Gläubigen, die in den Synagogen sich trafen, noch in den Synagogen trafen. Das geht auch aus dem Brief hervor. Aber dort befanden sich einige, die bekannten sich dazu, aber sie hatten keinen rettenden Glauben. Sie waren unter diesen gesetzlichen Leuten, dem Judaisten. Nun, diese Forderungen sind für uns genauso wichtig. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun oder mit Werkgerechtigkeit. Jesus sagte in Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wisst ihr, wie Jesus gelebt hat? Er hat alles hingegeben, um das zu tun, was sein Vater sagte. Er ist nie, nicht einmal davon abgewichen. Nun, die eine Seite der Forderung in diesem Ruf zur Umkehr ist also die Unterwerfung, die völlige Unterwerfung Gott gegenüber die andere Seite dabei ist, dass du als bußfertiger Sünder dem Satan widerstehst. Also, worin besteht deine einzige Chance, sich Christus oder Gott zu nähern? Erstens, in deiner vollständigen Unterwerfung und zweitens, in deinem Beginn, einen Widerstandskampf gegen Satan, gegen den Teufel zu leisten. In deinem Beginn einen Widerstandskampf zu leisten. Und den musst du beginnen, den muss man anfangen. Solange du kein Christ bist, leistest du keinen Widerstand. Du gehst immer mit dem, was die Welt sagt. Und das ist die Domäne des Satans. Wir lesen, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wörtlich heißt es, oder steht da auch, steht dem Diabolos entgegen. Das ist das Wort für den Teufel. Und es gibt laut der Heiligen Schrift keine Neutralität. Es gibt keine Schweiz gegen den Feind, okay? Es gibt keinen neutralen Zustand. Wir nehmen die Stellung der Opposition ein. Und wir leisten einen Widerstandskampf und der muss begonnen werden. In Vers 4 ist die Freundschaft, schaut mal in dem Kapitel, der Welt als Feindschaft gegen Gott beschrieben. Und das Wort Welt beschreibt den Wirkungskreis des Teufels. Das ist sein Machtbereich, das ist seine Domäne. Die Welt, der kann sich hier voll austoben. Das gestattet ihm Gott. Das hat Gott so geplant, dass Satan jetzt hier seine Zeit hat. Und der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, in Kapitel 2, in die Verse 15 bis 17, liebt nicht die Welt. Und er schreibt an Christen, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, der Widerstandskampf gegen den Teufel, der äußert sich und bedeutet letztlich, allem Sündigen und allen weltlichen Dingen zu widerstehen. Wir widerstehen Dingen, die uns einst als Sünder attraktiv erschienen. Dinge, die uns einst versklavten. Und wenn du kein Christ bist, dann bist du in deiner Sünde versklavt. Sonst sage ich dir, hör doch einfach auf. Und dann sagst du, ich kann es aber nicht. Nein, das kannst du auch nicht, weil du versklavt bist in deiner Sünde. Du musst zu Gott kommen. Du musst dich ihm völlig unterwerfen. Und dann musst du diesen Widerstandskampf gegen Satan, gegen den Teufel, übrigens, dieses Wort bedeutet auch Ankläger, der Brüder, Diabolos, der versucht nämlich auch immer die Christen anzuklagen. Er kommt immer zu Gott und sagt, guck mal, was der wieder gemacht hat. Was der wieder? Und gut, dass wir einen Fürsprecher haben. Aber du musst mit dem Sündigen aufhören. Und das bedeutet, du musst in diesen Widerstandskampf gegen den Teufel antreten. Paulus erinnert auch die gläubig gewordenen Epheser daran, dass sie diesen alten Lebensstil abgesagt hatten. In Epheser 2 heißt es in den Versen 1 bis 3, laut der revidierten Elberfelder Übersetzung, heißt es ab Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot waren in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist der Teufel. Unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das waren wir. Jetzt widersteht der wahre Christ, er unterwirft sich, wenn er reagiert, unterwirft er sich Gott und er widersteht dem Teufel. Er widersteht dem Ankläger. Übrigens, in Offenbarung 12 heißt es, dass der Satan, der Verkläger, niedergestürzt wurde, in Vers 10 dort. hinabgestürzt wurde, der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Ja. Er klagt Glaubensbrüder an, aber die Anklage prallt ab, wenn du mit dem Herrn eins geworden bist, wenn du dich ihm unterworfen hast und wenn du in diesen Widerstandskampf eingetreten bist. Wenn du sagst, jetzt tue ich nicht mehr das, was ich vorher getan habe. Ich weigere mich, in der Domäne des Satans zu leben. Jeder, der nicht dem Herrn angehört, der gehört zum Teufel. Und damit ist jeder gemeint, der die Sünde tut. Jeder, der in einem fortlaufenden, ununterbrochenen Muster der Sünde, ohne sich zu reinigen, lebt. Nun, wir Christen fallen auch in Sünde. Aber wir reinigen uns immer wieder. Ein Nichtchrist reinigt sich nicht. Der sagt, das ist nicht so schlimm. Der vergleicht sich mit anderen und sagt, das hat der andere auch getan. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Der reinigt sich nicht. Er hat gar kein Sündenbewusstsein dafür. Er denkt, ah, das war nicht so schlecht, das war sicherlich ein bisschen schlecht, das bringt mir Nachteile für mich selbst, aber er reinigt sich nicht, weil er Gott entehrt hat. 1. Johannes 3, 8 lesen wir, wer die Sünde tut, der ist aus oder von dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Sich Gott schriftgemäß und vollständig zu unterwerfen und den Teufel mit Gott, das ist mit der Kraft seines Wortes zu widerstehen, ihr Lieben, das ist die rettende Wirkung. Das ist das, was Gott in der rettenden Wirkung in eurem Leben verursacht. Satan wird in diesen Momenten fliehen. Und wir werden ihn nicht immer los sein, aber in dem Moment, wo du dich unterwerfst und wo du sagst, ich trete in diesen Kampf ein, da wird Satan keinen Einwand mehr haben können. Er kann nichts tun. Und er kommt wieder, wir sind ihn nicht alle Zeit los. Den Widerstand, den Jesus bei seiner Versuchung geleistet hat, kann auch der bußfertige Christ, Mensch, in der Kraft Gottes mit seinem Wort leisten. Der bußfertige Sünder muss dafür das Wort Gottes ernst nehmen und sich Gott ausliefern. Und er entscheidet sich willentlich, dem Wort Gottes zu vertrauen. In diesem Fall ist der Teufel einfach machtlos. Eben, ihr wisst, es gibt so viel Unfug in Bezug auf, wie wir den Teufel loswerden, Teufelsaustreibung. Leute wollen Satan in jeder Ecke binden. Oh, Satan, ich binde dich. Und wisst ihr was? Nichts davon. Das ist eine gefährliche Sache übrigens. Wir sind nicht dazu aufgerufen, Satan zu binden. Der wird eines Tages gebunden, für 1000 Jahre. Aber wir sind nicht dazu berufen, ihn zu binden, auch nicht Dämonen auszutreiben. Wir sind nicht dazu berufen, durch ein paar Befehle dem Teufel irgendwelche Kommandos zu geben und denken, der gehorcht auch noch. Ja, das ist auch einer seiner Tricks. Ja, dass Leute das glauben, dass sie das könnten. Nein. Buße. Buße ist die Antwort für die Befreiung und Errettung von dem Feind. Und dann wird dir Gott beim Widerstandskraft gegen den Teufel helfen. Und dieser Widerstandskampf ist keine Eintagsfliege. Der setzt sich fort. Aber, ihr Lieben, das allein ist nach Jakobus noch nicht alles, worin deine Chance auf Annäherung zu Gott liegt. Sie liegt in deiner Unterwerfung unter Gott. Sie liegt in deinem Widerstandskampf gegen den Teufel. Und drittens liegt sie auch in deiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Schaut mal auf Vers 8a. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Der Beginn eines Widerstandskampfes allein reicht nicht aus. Widerstand können wir dauerhaft erst dann leisten, wenn wir mit Gott in ständiger Gemeinschaft leben. Der Kampf gegen den Teufel ist nicht vorüber, wenn du Christ wärst. Das wäre einfach, oder? Oh. Nein, Gott hat sich das anders vorgestellt. Er möchte, dass wir immer in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir müssen zu Gott kommen und die Gemeinschaft mit dem Allmächtigen suchen. Wir sind immer noch abhängig und werden immer abhängig sein von unserem Gott. Die Unterwerfung unter Gott hat die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm zur Folge. Wenn du sagst, ich unterwerfe mich dir, dann wird auf einmal dieses Verlangen kommen. Ich möchte Gemeinschaft mit Gott haben. Eine der primären Aufgaben der alttestamentlichen Priester war es, sich Gott zu nahen. Da heißt es in 2. Mose 19, Vers 22, die Priester, die Jahwe nahen, sollen sich heiligen, dass Jahwe nicht einen Riss unter ihnen macht. Sich Gott zu nahen war im Alten Testament ein allgemeiner Ausdruck dafür, dass man sich Gott ernsthaft in aller Demut hingab und dass man Gemeinschaft mit ihm hatte. Man musste sich ihm dafür zu seinen Bedingungen annähern. Es war nicht möglich. Das haben die ersten Söhne Aarons versucht. Die haben versucht, auf ihre Art und Weise sich Gott zu nähern. Und die waren Toast. Die waren verkohlt. David sagt im Psalm 145, Vers 18, Jahwe ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Und Ähnliches kennen wir auch aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin, dass Jesus dort der Samariterin sagt in Johannes 4, Gott ist Geist und die ihn anbeten, das heißt sich ihm nahen, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Anbetung muss gemäß der Wahrheit geschehen. Sie muss der von Gott enthüllten Wahrheit, seinem heiligen Wort entsprechen. Du kannst nicht nach deiner Fasson kommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt die Gläubigen, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und dann später in Kapitel 10 sagt er, und lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Suchst du die Gemeinschaft mit diesem Gott und hast du sie je gesucht? Worin liegt deine Chance, dich Gott zu nähern? Sie liegt in deiner völligen Unterwerfung, sie liegt in deiner Widerstandskraft gegen Satan und sie liegt in deiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und viertens, in der zweiten Hälfte von Vers 8 heißt es, sie liegt in deiner kompletten Reinigung. Seht ihr, all diese Dinge, die treten gleichzeitig auf. Das ist nicht erst, oh, ich muss mich erst unterwerfen und dann muss ich reinigen. Das passiert gleichzeitig. Ich muss mich reinigen. Eine Unterwerfung bedeutet, sich zu reinigen. Eine Unterwerfung ist Demütigung. Das ist etwas, wenn du dich demütigst. Da heißt es, reinigt die Hände, ihr Sünder. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Dieser Vers ist nach dem Muster des hebräischen Parallelismus geformt. Der hebräische Parallelismus ist ein inhaltlich und grammatisch gleichmäßiger Bau von Satzgliedern oder Sätzen. Und der erste Satz wiederholt sich in einem Kehrreim. Das ist der Reim der Gedanken. Ein Reim der Gedanken, nicht hörbar oder akustisch wahrnehmbar, sondern gedanklich wiederholt er sich. Und der Kehrreim ergänzt, er unterstreicht oder steigert oder er vergleicht diesen mit dem ersten Satz. In unserem Vers werden die Worte reinigt und heiligt als Synonyme verwendet. Und Sünder wird mit denjenigen, die geteilten Herzens, gleichgesetzt. Zusammengelesen macht es dem Empfänger sehr deutlich, dass Gott nichts weniger verlangt als eine komplette Reinigung von der Sünde. Da heißt es, die Hände und Herzen. Diese Gedanken laufen gedanklich parallel, wobei Hände mehr was das Äußerliche betont, das, was wir tun, und die Herzen ist das, was das Innere betont. Auf diese Weise wird die komplette Reinigung des Menschen ausgedrückt. Wie schon erwähnt, ist das Wort Sünder hier entscheidend für die Interpretation. Es handelt sich hier um eine Aufforderung, die an religiöse, aber Unerrettete gerichtet ist. Siehst du, du gehst in die Kirche oder sogar in die Gemeinde und du betest an, du rennst da jeden Sonntag hin und denkst, oh ja, ich gehe in die Kirche, ich gehe in den Himmel. Nein, nein, nein. Wenn du das ausschließt von den Dingen, die hier geschrieben steht, bist du nicht ein erretteter Christ. Dann bist du ein getäuschter, religiöser Mensch. Und das Wort geteilten Herzens, das Jakobus schon in Kapitel 1, Vers 8 gebrauchte, bedeutet die Psychos, zwei Seelen. Du bist ein Zwei-Seelen-Mensch, der hin- und hergerissen. Wir alle kennen manchmal solche Situationen, aber sie sind dauerhaft so. Sie sind so wie eine unstetige Welle, die immer gegen die Brandung oder gegen eine, gegen den Strand klatscht. Ja? Immer am Wenden und kommt nie zur Ruhe. Magst du so, magst du so. Jetzt will ich wieder religiös sein, jetzt habe ich wieder religiöse Fühle und jetzt will ich wieder in der Welt sein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich tue. Wisst ihr was? Das sind unerlöste Menschen. So ein Mensch denke nicht, dass er irgendetwas von Gott empfange. Zwei Seelen. Und genau dieses Wort, dieses Dypsychikoi, das spiegelt das Wesen von Namenschristen wider. Ihre Interessen und ihre Ausrichtung sind geteilt. Oh ja, Religion, ganz schön. Aber das so in der Kneipe bei meinen Freunden ist auch nicht schlecht. Auf der einen Seite halten sie im Kreise der Gläubigen sich auf der anderen Seite auch an den Veranstaltungen der Welt und haben sich entschlossen, ein Freund der Welt zu sein. Das ist unmöglich für einen Geretteten. Wenn du zu Gott kommen willst, musst du dich heiligen, nur für Gott. Jesus sagte einmal, Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Genau das ist das, was Jakobus meint, wenn er sagt, ein Mann mit geteilten Herzen, er ist beständig in all seinen Wegen. Kapitel 1, Vers 8. Und diese Unbeständigkeit charakterisiert einen unerlösten Menschen, einen nicht wahrhaft Gläubigen. Weil ein solcher Mensch innerlich zerrissen ist und somit ein Feind Gottes ist, muss er sich von der Sünde und jeglicher Befleckung reinigen. Und zwar nicht nur äußerlich, nicht nur die fromme Maske, nicht nur, oh, ich bin ja im Gottesdienst oder ich bin ja an den Feiertagen auch da gewesen. Nein, nein, nein. Sondern hier geht es auch um die inneren, die geheimen, die nicht sichtbar gewordene Sünde. Von denen, auch von Motiven und Einstellungen, musst du dich reinigen, die Gott entehrt haben. Das heißt es, sich vollständig zu reinigen. Alles das geht aus dem säubert die Hände und dem heiligt die Herzen aus unserem Text hervor. Worin liegt deine einzige Chance auf Annäherung zu Gott? In deiner vollständigen Reinigung. Und ihr Lieben, das geht mit einer aufrichtigen Reue einher. Fünftens, es liegt in deiner aufrichtigen Reue, diese Chance. Der Text sagt, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Deine einzige Chance auf Annäherung, das heißt eine Annäherung steht hier für Errettung, deine einzige Chance zur Errettung ist in dieser Forderung deutlich geworden. Sie liegt in der aufrichtigen Reue. Und hier werden drei Verben hintereinander beschrieben. Und sie beschreiben hier diese Forderung von Vers 9. Sie bestätigen die aufrichtige Reue und zeigen deren Vollständigkeit an. Die Verben in dem Text sind Befehle, die den ganzen Menschen mit seinen Gefühlen ausdrücken. Erstens steht da, fühlt euer Elend. Ihr Lieben, wer das Wort Gottes hört, wem das Evangelium verkündigt wird, wem es vollständig verkündigt wird, der weiß auf einmal um seinen Zustand, um seinen notdürftigen Zustand, um seinen hoffnungslosen Zustand eigentlich. Nämlich in der Sünde, dass wir ohne Erlösung tot sind, dass wir die ewige Verdammnis verdient haben. Und dass er als Feind Gottes lebt. Wer das erkennt, der wird sein Elend fühlen. Der Mensch, der seine Sünde reumütig erkennt, wird durch seine Feindschaft zu Gott erschüttert sein. Er wird als Reaktion auf seine Sünde speziell fühlen. Er wird nämlich was? Trauern und weinen. Schaut mal, da heißt es Trauer. Schon Salomo sagt in Prediger 7, Vers 4, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Jesus sagte in der Bergpredigt, in Kapitel 5 und Vers 4, selig oder glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was bedeutet das? Was trauern? Dass du meinst, wenn ich auf der Beerdigung meiner Oma bin und trauere, dass ich dann glückselig? Nein, 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 das ist damit nicht gemeint. Der Kontext sagt hier, die Trauer über deine eigene Sünde, über das, was du Gott angetan hast, darüber zu trauern. Sonst würden wir sagen, widerspricht das nicht irgendwie dem Wort Gottes? Wir sollen uns doch als Christen, sollten wir uns freuen. Nein, hier geht es nicht um Christen. Hier geht es um solche, die erstmal erkennen müssen, dass sie Erlösung brauchen. Namenschristen können sich nicht freuen. Sie sollen trauern darüber, dass sie verloren sind, dass sie einen heiligen Gott als Feind haben und dass sie in Feindschaft Gott gegenüber gelebt haben. Sie sollen sich von dem Lachen abwenden. Welches Lachen? Das Spotten? Ach, ihr mit eurem Gott. Ja, kennt ihr solche Leute? Du mit deinem Gott? Oh, du glaubst doch nicht, dass das wahr ist. Und die Leute, die lachen dich aus. Hört auf. Sie sollen sich vom Lachen abwenden und von ihrer vermeintlichen Freude ablassen. Denn die Realität in ihrem Leben ist erschreckend. Sie sind Feinde Gottes. Und somit fern von Gott. Wenn du das nicht getan hast, wenn du keine Reue gezeigt hast, wenn du dich nicht unterworfen hast, wenn du nicht Gott dich unterworfen hast, vollständig unterworfen hast, wenn du nicht diesen Kampf aufgenommen hast gegen Satan. Seht ihr, wenn du dich nicht vollständig gereinigt hast, dann bist du heute noch kein Kind Gottes. Egal, wie religiös deine Gefühle sind, dann heul. Und dieses Verhalten der Trauer über die eigene Unzulänglichkeit und über die nicht vergebene Sünde wirst du erleben, wenn du zu Gott aufrichtig kommst. Wenn du zu Gott kommst und auf einmal erkennst, boah, das bin ich wirklich. Gott öffnet dir die Augen auf einmal dafür, wer du bist. Und das bringt dich nur dazu, dass du trauerst und heulst. Nun, noch einmal, worin liegt deine einzige Chance, dich Gott anzunähern? In deiner Unterwerfung Gott gegenüber, in deinem Widerstandskampf gegen den Teufel, in deiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, in deiner kompletten Reinigung, in deiner aufrichtigen Reue, indem du dein Elend fühlst, trauerst und weinst und letztlich ist da, wo aufrichtige Reue ist, auch Demut. Und das ist der ganze Abschnitt. Der ist von Demut eingeschlossen. Es fängt schon in Vers 6 an. Vers 6 redet er von Demut. Er wird den Demütigen wieder begnadigen. Und die Unterwerfung zeugt von dieser Demut. Und hier wird es deutlich angesprochen. Deine Demütigung vor dem Herrn, das ist deine Chance. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wer sich selbst demütigt, wird nicht gedemütigt werden. Wer sich in seiner Demütigung als unwürdig erkennt, der wird durch den Herrn selbst zu seiner Zeit angemessen erhöht werden. Und diese Erhöhung liegt in der Errettung deiner Seele, in dem Lohn, den Gott für alle Kinder Gottes bereithält. Willst du diese einzigartige Chance, dich Gott anzunähern in deinem Leben, willst du sie verpassen? Oh, denke ernsthaft darüber nach. Beginne bereits jetzt mit dem Weinen über das kommende Elend des Gerichts. Wenn du dich verhärtest, dann weine über das Gericht, das kommen wird. Auch das sagt Jakobus. Kapitel 5, Vers 1. Weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Das ist das Gericht, das kommen wird. Du kannst dich überlegen. Entweder wirst du eines Tages heulen über eine Verdammnis, die ewig anhält, oder du demütigst dich jetzt und weinst und trauerst über deine Sünde und bekennst dem Herrn deine Schuld vollständig. Demütigst dich vor ihm. Dann wird er dich erhören. Jakobus sagt, der Richter steht vor der Tür. Und wenn du da bleibst, dass du ohne Gott bist, dann wirst du zusammen mit diesen reichen Leuten, die dort angesprochen werden, und diesen ganzen Arroganten und Bösen zusammen ins Gericht genommen wirst. Ins Gericht genommen werden. Ihr Lieben, du denkst, ich weiß, dass ich dem Herrn gehöre. Hast du verstanden, dass das Evangelium nicht nur ein Punkt ausmacht? Glaube an Gott und du wirst gerettet. Ja, das stimmt. Aber was bedeutet es? Hier sehen wir, was es bedeutet. Hier ist deine Chance, das deutlich zu erklären, wenn du jemandem das Evangelium sagst. Dann sagst du ihm nicht, oh, melde dich einfach bei der nächsten Evangelisation, geh nach vorne, sing ein Lied mit denen und dann bist du Christ. Dann gehst du da in die Gemeinde und dann tanzt du mit denen, wo immer die hingehen. Nein. Dann sagst du ihnen, hast du schon überlegt? Du musst dein Leben dem Herrn ganz geben. Du kannst nicht sagen, nee, das bisschen will ich noch für mich behalten. Ich bin noch nicht ganz bereit dazu. Ja, dann bist du nicht bereit dazu. Dann bist du auch kein Christ. Du lebst in Todesgefahr. Du lebst in so einer großen Gefahr. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Heute, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn der Geist Gottes dich überführt von der Wahrheit seines Wortes, verstocke dein Herz nicht. Komm heute zu ihm. Näher dich heute Gott. Sei heute reumütig. Bekenne dem Herrn dein Leben. Bekenne deine Sünde. Komplett alles. Wisst ihr was? Du kannst deine ganzen Sünden gar nicht aufzählen. Aber Gott weiß sie. Du kannst uns vielleicht etwas vormachen, dass du ganz frommer Mensch bist. Aber Gott kannst du es nicht vormachen. Er wird der Richter sein. Und er richtet nicht nach dem, was er vor Augen sieht, sondern er sieht das Herz an. Er weiß genau, was da ist. Deshalb lass diesen Ruf heute nicht an dir vorübergehen. Wenn du dich Gott recht annähern willst, dann befolge diesen 10 Imperativen, diesen 10 Befehlen aus diesem Text, in diesen wenigen Versen, zur Ehre Gottes. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns mahnst, als solche, die wir beanspruchen, Kinder Gottes zu sein. Herr, wir selbst wollen unser Leben auf die Waagschale deines Wortes legen. Wir wollen sie prüfen anhand deines Wortes. Dein Wort ist der Maßstab, nicht die populäre Meinung in der Christenheit, sondern das, was du sagst, das zählt. Und deshalb wollen wir uns dir ergeben in allem. O Herr, hilf uns auch in diesem Widerstandskampf gegen den Teufel. Ja, den wir zwar nicht brauchen, um zu sündigen, denn unser eigenes Fleisch verführt uns so oft, unsere eigenen Lüste. Aber hilf uns nicht in der Domäne, in den Wirkungsbereich des Satans zu wandeln, so wie wir auch gesungen haben und aus Psalm 1 gelernt haben. Hilf uns, an dir festzuhalten, an deinem Gesetz und darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Und dann, wenn der Feind kommt, so wie du es zu machen, dein Wort zu nehmen, den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes zu nehmen, uns zu stiefeln mit der Bereitschaft des Evangeliums, den Helm des Heils aufzusetzen und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen, indem wir gerecht leben. Herr, hilf du uns in diesem Widerstandskampf gegen den Teufel. Und Herr, danke, dass die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir gestillt werden kann, wenn wir tatsächlich kommen. Und Herr, auch wir müssen uns immer wieder reinigen. Wir gehen nicht schuldlos durch dieses Leben. Jeder Tag erfordert uns heraus, dir ganz zu gehorchen, und wir stellen fest, dass wir versagen. Danke, dass dein Opfertod, Herr Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha dafür gesorgt hat, dass alle unsere Schuld vergeben ist. Selbst die noch nicht genannte, aber wir wollen sie dir bekennen und wir wollen sie auch lassen. Und deshalb wollen wir eine aufrichtige Reue tun. Wir wollen in aufrichtiger Reue auch uns reinigen. Wir wollen Reue zeigen, dass uns die Sünde nicht leicht fällt, dass wir sie nicht einfach nur abschütteln und nicht mehr darüber nachdenken, sondern dass wir nachdenken, wie wir in unserem Leben auch anders handeln können, dass wir nicht mehr sündigen. O Herr, du hast uns alles gegeben, damit wir uns komplett demütigen vor dir. Herr, wir sind nichts, wir bekennen das. Wir bringen nichts mit, was geistlich gesehen an irgendeinen Wert hat vor dir, dass wir vor dir bestehen können. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit und deshalb danken wir dir, Herr Jesus Christus, für die von dir errungene Gerechtigkeit, die du durch dein Leben und durch dein Tod erworben hast für uns und bestätigt worden ist durch deine Auferstehung durch den Vater. Denn du bist der geliebte Sohn, an dem dein Vater wohlgefallen hat. O Herr, wir beten für jeden Einzelnen, der hier ist, der dich nicht kennt, der vielleicht auch im Innern ringt. O Herr, ziehe du diese Seelen zu dir, dass sie umkehren und den Weg der Wahrheit betreten. Denn es ist so ein schöner Weg. Es ist ein Weg mit einem wunderbaren Ziel, dich zu sehen und nicht nur Gemeinschaft jetzt zu haben, sondern auch in alle Ewigkeit in deiner Nähe zu sein, dein Angesicht sehen zu können. O, hilf uns auch, die wir in der Verantwortung stehen, dass wir dein Evangelium nicht verwässern, es nicht verstümmeln und so Abtrünnige produzieren durch ein falsches Evangelium, Menschen in Sicherheit wiegen, wenn sie es wirklich nicht sind. Hilf du uns, mit aller Geduld und auch mit Vorsicht dein Wort zu verkündigen, dass verstanden wird und es klar scheidet zwischen dem Unkraut und dem Weizen. Das bitten wir zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.